Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen von meiner Seite. Erntedank. Über was predigt man da? Über Dankbarkeit habe ich gedacht, predigt man jedes Jahr darüber, wie steige ich ein? Und habe gedacht, was ist eigentlich der vorgeschlagene Predigttext für heute? Den gibt es ja für die evangelischen Kirchen in Deutschland und die sogenannte Perikopenordnung. Und da kann man gucken, was ist der vorgeschlagene Predigttext für heute. Und den Text, den Christoph gerade vorgelesen hat, ist der vorgeschlagene Predigttext für heute. Allerdings nicht komplett, sondern nur die letzten beiden Verse 4 und 5. Macht aber keinen Sinn, man muss den Text zusammen sehen. Wir werden uns diesen Text detailliert ansehen, denn wir glauben ja, dass Gott zu uns heute durch sein Wort, durch die Bibel spricht, redet. Wir glauben, dass das, was hier drin steht, eine Relevanz für unser Heute hat im 21. Jahrhundert. Dafür müssen wir erstmal den Text erkennen, wie war er damals wohl gemeint. Und dann müssen wir überlegen, was kann das für uns Christen im 21. Jahrhundert in Deutschland bedeuten. Und ich muss sagen, dass ich es ganz schön schwierig finde, über diesen Text zu predigen. Ich habe mir so richtig einen abgemüht. Als Prediger, da macht man eine Predigtwerkstatt, so nenne ich das zumindest. Da geht man in seine Predigtwerkstatt, also seinen Schreibtisch, und hat dann seine Bibel und seine Texte und arbeitet da. Und ich habe diesmal wirklich hart gearbeitet. Und ich habe es nicht rund gekriegt. Ich habe keine Predigt zustande bekommen. Und gestern Abend dann irgendwann schon dunkel spazieren mit meiner Frau. Im Gespräch mit ihr habe ich ihr versucht zu erklären, warum ich hier nicht weiterkomme. Und durch das Erklären und natürlich auch durch meine Frau habe ich dann verstanden, da gibt es ganz viele Gründe für, warum ich überhaupt nicht mit dem Text hier klarkomme und keine Predigt gebaut kriege. Und dann habe ich mich entschlossen, ich stelle euch diese Gründe zur Einleitung der Predigt vor. Wir machen also so ein bisschen Bibelarbeit heute. Harte Kost, Schwarzbrot, passt ja auch zum Erntedank, ein gutes Brot essen. Das machen wir heute Morgen. Warum ist dieser Text so schwierig? Ich habe 5 Punkte und das hat mir die Sache so schwer gemacht. Erstens spricht Paulus hier Themen an, wo ich den Eindruck habe, die sind für uns heute überhaupt nicht relevant. Das interessiert uns überhaupt gar nicht. Diese Fragen stellen wir nicht. Nehmen wir mal die erste Folie hier, den Vers 3a mal als Beispiel. Da sagt er, da treten Leute in der Gemeinde auf, die lehren, dass man nicht heiraten darf und bieten bestimmte Speisen zu essen. Also ganz ehrlich, ich habe hier in dieser Gemeinde noch keinen getroffen, der ein Heiratsverbot ausgesprochen hat. Das wäre ja auch völliger Blödsinn. Ja? Und dass man bestimmte Sachen nicht essen darf, ich habe mal gehört, dass es das gibt, aber habe ich hier auch noch keinen getroffen und bin ja auch schon ein paar Jahre mit dabei. Das zweite ist, Paulus behandelt das Thema Verführung und er sagt, es treten Verführer auf, die fordern eine asketische, also eine enthaltsame Lebensweise. Ja, dann denke ich mir so, ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Ist das nicht genau das, was wir brauchen? Wir leben doch heute eher ausschweifend. Wir lassen uns doch überhaupt nichts mehr sagen. Irgendwelche Gebote, das darf man nicht, das soll man nicht. Das geht doch völlig gegen unsere individuelle Spaßkultur. Ja, da ist es doch mal gut, wenn einer sagt, hier mal ein bisschen Askese jetzt. Ne? Was hat da denn der Paulus? Ja, drittens bringt Paulus hier absolute Spitze und absolute Aussagen. Und diese Aussagen sind teilweise Missverständnisse, wenn man sie isoliert betrachtet. Nehmen wir mal die Verse 3 bis 4. Da schreibt er, dabei hat doch Gott diese Speisen, die Leute verbieten wollen, geschaffen, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dank verzehrt werden. Wirklich, habe ich gedacht. Mensch, wenn es um Ernährung geht, dann wissen wir doch heute im 21. Jahrhundert, dass man gerade beim Thema Ernährung ganz viel falsch und ganz viel richtig machen kann. Ich kann mich komplett falsch ernähren mit Billigfleisch, was voll mit Antibiotika ist. Ja, und da muss ich genau hingucken, das sehe ich ja nicht gebraten auf meinem Teller. Da muss ich mich informieren. Ja, dann ist die Frage, wo kommt das Zeug überhaupt her? Ist das fair gehandelt oder werden Menschen ausgebeutet, beim Kaffee zum Beispiel? Da kann ich doch nicht einfach sagen, ich bin jetzt dankbar und ziehe mir das rein. Ja, oder da gibt es eine brutale Massentierhaltung. Ja, da kann ich doch nicht sagen, als gewissenhafter Mensch, mir doch egal, das sind nur Tiere. Wie jetzt? Das hat Gott geschaffen und mit Dank verzehrt. Wie soll man denn das im 21. Jahrhundert rüberbringen? Oder der ganze Raubbau an der Natur, ja, weil irgendwelches Essen für Tiere angebaut wird und dann ganze Urwälder platt gemacht werden. Das ist doch dramatisch. Viertens, wenn ich jetzt aber sage, ja Leute, wir müssen jetzt alle tierisch aufpassen, Erntedank, Essen, ja, ab sofort, guck genau hin, ist der Kaffeetransfer gehandelt, kommt der Zucker aus Deutschland, wenn nicht, ist da ein Transfersiegel drauf, wo kommt das Fleisch, ja, wie viel Platz haben die Hühner und so weiter und Achtung bei Hochzeiten und so, ja, dann baue ich ja plötzlich hier eine Ethik auf, ne, und stell Gebote auf. Und genau das will dieser Text nicht. Der will genau das Gegenteil. Der will sagen, Leute, Freiheit, Dankbarkeit, Genuss. Ja? Und fünftens hat der Text dann auch noch einige schwierige Aussagen, die den Rahmen einer einzelnen Predigt völlig sprengen. Da sagt doch Paulus in Vers 1, der Geist Gottes sagt durch den Mund vom Propheten klar und deutlich voraus, dass in den letzten Tagen dieser Welt manche den Glauben preisgeben werden. Da fallen Nachfolger von Jesus vom Glauben ab. Hä? Geht das überhaupt? Kann ein Christ verloren gehen? Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder doch? Da kannst du ja mehrere Predigten zu halten, allein über diese Frage. Ne? Und dann der letzte Vers ist auch gut, denn durch das Wort Gottes und durch unser Dankgebet wird alles rein und heilig, was auf unserem Teller liegt. Was ist das denn für ein Gebetsverständnis? Da liegt jetzt irgendeine Speise auf meinem Teller und ich spreche ein Tischgebet und dann ist die plötzlich koscher oder was? Boah, ne? Und dann habe ich mir den Text noch selber ausgesucht. Also nicht, der ist ja vorgegeben gewesen, aber ich hatte die Freiheit. Ich habe gedacht, das Wort Gottes fordert uns heute aber heraus. Ne? Und ich habe tatsächlich 5 Bibelkommentare gewälzt, 7 Predigten anderer Prediger angehört oder gelesen. Und erst bei der letzten Predigt, die war übrigens von Helge Stahlemann, der im Januar 2018 darüber gepredigt hat, über diesen Text, kam mir ein Gedanke, wie ich diesen Text packen kann, um eine Predigt draus zu machen. Und zwar, indem mir ein Predigtthema einfiel. Und jetzt brauchen wir einen Trommelwirbel. Ja, das ist, ja, Moment. Danke. Genau, wir haben sogar einen hier als Ton, ne? Den Trommelwirbel. Was? Das Thema der Predigt lautet: Gönn dir. Gönn dir. Gut, das Bild von Leonardo DiCaprio aus dem Film Der große Gatsby, das passt nicht ganz, deswegen will ich das ein bisschen präzisieren, korrigieren. Gönn dir das, was Gott für dich geschaffen hat. Noch präziser, gönn dir seine Gnade. Gönn dir. Sich etwas gönnen. Man muss auch jönne könne, sagt der Kölner. Ne? Das muss man auch machen. Auch, man muss sich auch selbst mal was gönnen. Und dieses Wort gönn dir, das ist ja so in den letzten 4, 5 Jahren, gerade unter Jugendlichen, ne, ganz, ganz wichtig geworden. Ne? Gönn dir. Ne? Ich gönn mir erstmal einen Joghurt, ja, oder den Film gönn ich mir jetzt und den 4., 5., 6. auch noch, einfach weil man es kann. Ne? Sich was gönnen, das ist ja sowas, so ein Trendwort auch. Gönn dir. Und tatsächlich glaube ich, dass dieses Gönnen zu diesem Text passt, so ein bisschen die Kernaussage ist. Und deswegen werde ich mit euch diesen Text in 3 Abschnitten durchgehen. Und zum Schluss gehe ich dann nochmal auf das Thema des gesamten Textes ein. Gönn dir das, was Gott für dich geschaffen hat. Gönn dir seine Gnade. Steigen wir in die Textauslegung ein. Wir gehen das, ihr seht das hier gleich an der Folie. Paulus schreibt diesen Text als Apostel, als jemand, der Leute in Gemeinden eingesetzt hat, in diesem Fall seinen Menti, könnte man sagen, den jungen Timotheus, der in der Gemeinde Ephesus unterwegs war und diese Gemeinde baute und mithalf. Und Paulus möchte, dass Timotheus diese Gemeinde auf der richtigen Spur hält, weil er weiß, man kann auch aus der Spur fallen und das ist nicht gut. Dann erleidet man geistlichen Schiffbruch als Einzelperson oder als Gemeinde. Und deswegen schreibt Paulus die drei Pastoralbriefe, den ersten Timotheusbrief, den zweiten Timotheusbrief, den Titusbrief, so nennt man die in der Theologie, die Pastoralbriefe. Und die sind alle so gegen Ende des ersten Jahrhunderts entstanden. Paulus hat Kapitel 3 geschrieben, hört Kapitel 3 auf, damals gab es ja noch keine Kapitel, der schreibt ja nur einen Brief, aber für uns jetzt mit einem Christushymnus. Er feiert Jesus und sagt, Jesus, an den glaubt jetzt alle Welt. Ja, das ist unser Herr. Und jetzt geht er über und sagt, aber Achtung, es kommt jetzt eine scharfe Warnung. Erst feiert er Jesus, der, sag ich mal, Grund und Ursprung der Gemeinde ist. Und jetzt sagt er der Gemeinde eine deutliche Warnung. Und die hat es in sich. Er schreibt, der Geist Gottes sagt durch den Mund von Propheten klar und deutlich voraus, dass in den letzten Tagen dieser Welt manche den Glauben preisgeben werden. Sie werden sich Leuten anschließen, sie mit ihren Eingebungen in die Irre führen und werden den Lehren dämonischer Mächte folgen. Diese Leute sind scheinheilige Lügner. Ihre Schande ist ihrem Gewissen eingebrannt. Das ist ja eine Grundwahrheit. Als Nachfolger von Jesus, da muss man irgendwie durchs Leben kommen. Ziel ist ja Himmel. Ne? Und der Weg ist lang und das Leben quält sich manchmal. Und das läuft alles nicht so rund. Und je älter man wird, desto mehr schlimme Erfahrungen hat man gemacht. Und dann wird man auch noch krank und so weiter und so fort. Und irgendwie muss man durchhalten. Man muss an Jesus dranbleiben, auf dem Weg der Nachfolge bleiben. Und das ist anstrengend. Und das Leben ist nicht immer leicht. Und selbst eine Gemeinde wie Ephesus, wo Timotheus der Leiter war und die Paulus gegründet hat, also eine bessere Voraussetzung kann eine Gemeinde ja eigentlich gar nicht haben, ja, selbst die muss aufpassen und zwar tierisch. Und das sagt hier nicht irgendwer, das sagt der Geist Gottes durch den Mund von Propheten, die Paulus jetzt hier aufgeschrieben hat. Also das ist höchste Autorität an der Stelle. Gott selber sagt das. Und wir nehmen den Text jetzt mal so ernst, wie er da steht. Offensichtlich werden in der letzten Zeit Irrlehrer auftreten, die dämonisch, also satanisch beeinflusst sind. Ob sie das selber wissen oder nicht, sei mal dahingestellt. Und das Ganze ist ja dieser alte Kampf, den wir alle kennen, der Kampf zwischen Gut und Böse, der sogar in unseren Gehirnen stattfindet. Ja? Dass man sich für das Gute und für das Schlechte entscheiden kann. Ne? Der Kampf zwischen Gott und Satan. Dieser Kampf findet in der Gemeinde statt, weil Leute reinkommen und regelrecht Blödsinn erzählen. Das ist aber ganz schwer zu erkennen, sagt Paulus, denn diese Leute sind scheinheilig, also scheinbar heilig. Auf den ersten Blick klingt das alles ganz vernünftig, was die erzählen. Das scheinen gute Christen zu sein, vielleicht sogar gute Lehrer, vielleicht sogar Leute, die eine gute Rhetorik haben, denen man gut zuhören kann. Also es ist schwierig, aber diese Leute haben kein Gewissen. Das Gewissen ist entweder ausgebrannt worden, das wäre so ein Vergleich mit den Sklaven, mit den Wunden damals, die man durch so Brenneisen ausgebrannt hat, oder es ist ihnen weggebrannt worden, die Schande, das wäre so ein Vergleich mit den Sklaven, die man damals mit einem Brennzeichen gekennzeichnet hat, schrecklich. Das ist mit diesen Leuten passiert. Und die Frage ist ja jetzt, wann wird das sein? Und Paulus sagt, in der letzten Zeit, in der Endzeit. Und wann ist Endzeit? Meines Erachtens ist Endzeit, seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und bis er wiederkommt. Das heißt, wir leben in der Endzeit. Wir warten darauf, wenn Jesus wiederkommt und dann ist ja vorbei. Also zumindest hier so auf der Erde. Ne? Vielleicht gibt es noch ein tausendjähriges Reich, wovon ich ausgehe. Aber so das, was wir kennen, ist erstmal vorbei. Wir leben in dieser Endzeit. Das heißt, das kann jederzeit passieren. Die Frage ist natürlich jetzt nach 2000 Jahren, Endzeit, ganz schön lange, ne? Ja, gibt es auch ein Ende der Endzeit? Kann man das irgendwie festmachen? Und dann merken wir, das ist schwierig, weil Jesus kommt wieder wie ein Dieb in der Nacht, sagt Paulus selber. Ne? Das weiß man nicht so ganz genau, es gibt Zeichen, die deuten das an. Man hat auch den Eindruck, es ist so eine Spiralbewegung. Wir wissen also nicht, wann das soweit ist. Wir wissen aber, wir leben in der Endzeit und insofern ist für uns Endzeit immer. Das heißt, das, was Paulus hier schreibt, kann jederzeit passieren oder jederzeit wieder passieren. In jedem Land zu verschiedenen Zeiten, auch in jeder Gemeinde zu verschiedenen Zeiten. Und weil das so schlimm ist und weil es darum geht, Spur zu halten, weist Paulus uns hierauf hin und sagt, Achtung, Es gibt Verführer, die scheinbar so aussehen, als wäre alles cool, was sie sagen. Was sagen die denn? Die sagen, sie lehren, dass man nicht heiraten darf und verbieten, bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat Gott doch diese Speisen geschaffen, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, mit Dank verzehrt werden. Die Verführer bieten an, dass man sich durch Anstrengung selbst erlösen kann. Du darfst dies nicht, du sollst das nicht tun, lebe asketisch, heirate nicht, verzichte auf bestimmte Speisen, dann gefällst du Gott und das ist gut. Und das ist schon erstaunlich. Ne? Wir denken eher Verführung, das wäre doch so die große Ausschweifung, hatte ich einleitend schon gesagt. Alle fallen ab und machen, was sie wollen. Keiner interessiert mehr Gottes Wort. Das gibt es auch. Davor warnt Petrus im zweiten Brief, Petrusbrief ganz deutlich. Hier nicht die Welt lieb haben und so weiter. Das ist die eine Art für Verführung. Aber der Teufel hat auch für fromme Menschen, die sehr gewissenhaft leben wollen, auch ein Verführungsangebot, sage ich mal. Und das liegt in einer Art Gesetzlichkeit, in einer Art, noch was draufzupacken. Also sozusagen die Gnade so ein bisschen zu verlassen oder ganz und zu sagen, es ist ja auch gut, wenn ich mich anstrenge. Eigentlich heilige ich mich und hoffe, und merkt man, es kippt dann so im Laufe der Zeit, und hoffe, dass Gott mich dadurch gut findet. Ich heilige mich, um mein Heil zu erlangen. Das waren die Probleme der Galater auch. Ne? Das heißt, Menschen kommen an und sagen, mach das, mach das, mach das, mach das, dann ist Gott mit dir zufrieden und dann wird Gott dich auch in den Himmel lassen. Menschen werden gesetzlich. Sie fangen an, für ihr Heil zu arbeiten. Und damit verlassen sie das Fundament der Gnade. Und das ist letztendlich die paradiesische Verführung. Der Mensch sagt, ich Jesus am Kreuz, Opfer, bitte. Ja, ich kriege das hier selber hin mit meinem Heil. Ja, ich bin doch autonom. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Ich will sein wie Gott. Heiligung, Erlösung schaffe ich. Ne? Kann ich, läuft bei mir. Ich tue einfach das und das und das. Wenn ich mal was Falsches getan habe, dann tue ich hier noch ein bisschen mehr und dann wird das schon klar gehen vor Gott. Es ist meine eigene Disziplin, meine eigene Kraft. Man kann sich fragen, wo so ein Denken herkommt. Einmal ist es auf der einen Seite menschlich, ne? Wir lassen uns nicht gerne was schenken. Ne? So ohne Gegenleistung. Ja, auch wir Deutschen schon gar nicht. Ne? Wenn uns einer was schenkt, dann schenken wir den auf jeden Fall schon mal mindestens im selben Wert zurück oder so. Ne? Das ist irgendwie menschlich so. Man will sich nichts schenken lassen. Und dann gleich ewige Leben und Himmel und so. Boah, nee, dafür muss ich doch ein bisschen was tun. Und es kann auch sein, dass es hier in Ephesus aus der griechischen Philosophie kam, aus der Gnosis oder direkt auf Platon zurückgehen. Platon hat so gesagt, so der Leib, ne, das ist eigentlich Mist. Ja, wichtig ist die Seele, die im Leib wohnt. Und deswegen müssen wir die Seele von dem Leib befreien. Und deswegen müssen wir den Leib kasteien, Askese machen. Und wenn wir dann endlich mal tot sind, dann hat die Seele ihre liebe Ruhe, ja, weil sie dann im blöden Körper los ist. Und das haben einige Christen übernommen. Das ist aber völliger Quatsch, weil die Bibel spricht ja davon, dass wir einen neuen Leib kriegen, einen Auferstehungsleib. Gott hat uns ja als Geschöpf mit Leib und Seele geschaffen. Und ich finde es schwierig, diese Gedanken ins 21. Jahrhundert zu übertragen. Aber es ging, ich werde es jetzt mal versuchen. Es gibt natürlich heute so ein paar Trends, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und jetzt gehe einfach mal voll rein in drei Fettnäpfchen. Kommt ihr mit? Ja, könnt ihr ja hinterher mal sagen, wie ihr das fandet. Ne? Also ich bin echt froh, dass ich kein katholischer Priester bin. Ja, ne, ich bin evangelisch-freikirchlicher Pastor, Pastoralreferent. Da bin ich froh drüber, weil ich darf heiraten. Ich finde das wirklich schwierig, dass ich auf meine Ehe verzichten soll, wenn ich Gott dienen will. Ja, wenn ich das freiwillig mache, ist das was völlig anderes. Freiwillig ehelos sein ist völlig in Ordnung. Ja, aber wenn ich das muss, damit ich ein guter Diener Gottes bin, dann finde ich das schwierig. Und da tun mir meine katholischen Kollegen, mit denen wir letztens erstmal gefrühstückt haben, das machen wir ein, zwei Mal im Jahr hier im Dörspital, da tun mir die echt leid. Jetzt hat Kardinal Marx letzte Woche ja mal einen Anstoß gegeben und hat gesagt, wir müssen mal über das Zölibat reden. Und ich glaube, das ist dran in dieser alten Kirche. Erstes Fettnäpfchen, wenn du katholisch bist. Vielleicht sogar Priester, dann ist ja keiner hier, ne? Gut. Zweitens, ich möchte jetzt auch nicht den Alkoholkonsum feiern, ne? Aber ob du Alkohol trinkst oder Abstinenz lebst, das ist deine persönliche Entscheidung. Da kannst du keine Regel draus machen für alle anderen. Es ist sicherlich vernünftig, auf Alkohol zu verzichten, wenn man mit Alkohol Probleme hat. Und es ist auch sicher vernünftig, nicht zu viel zu trinken. Aber Alkohol ist völlig in Ordnung. Ja, wird an keiner Stelle in der Bibel verboten. Aber manche Christen fordern das und leben auch so. Ich würde sogar noch weitergehen, und das ist jetzt ein ganz dickes Fettnäpfchen, ich würde das sogar aufs Rauchen beziehen. Ja, und sagen, ob du rauchst oder nicht, das ist deine private Entscheidung. Ich würde dir das nicht raten, weil das ist ungesund. Ne? Und ja, aber wenn du schon rauchst, dann genieß den Tabak und danke Gott, dass er den geschaffen hat. Vielleicht noch ein Fettnäpfchen. Ne? Ja, aber du kannst jetzt nicht sagen, als Christ darf man nicht rauchen. Ich würde sagen, das gehört in den Bereich der persönlichen Freiheit. Ne? Trotzdem empfehle ich es natürlich nicht. Und ich will auch nicht sagen, jetzt kommt das dritte bzw. vierte Fettnäpfchen, dass Ernährung unwichtig ist. Jetzt bin ich sicher nicht der Ernährungsexperte, ja, genau, ne, das sieht man schon irgendwo, woran wohl, ja. Aber heute nimmt das Thema Ernährung teilweise religiöse Züge an. Und ich habe mal ein kleines Video mitgebracht vom Fitness- und Ernährungsguru Patrick Heinzmann. Abgesehen davon, dass er da ganz viel Werbung macht für seinen Blog und was über Evolution sagt oder so, gebt uns das mal so einen kurzen Einblick in die jetzigen Ernährungstrends. Film ab.
Ernährung ist für ganz viele Menschen so eine Art Ersatzreligion geworden. Und deswegen finden auch die unterschiedlichsten Gruppierungen immer mehr Zulauf. Und die versuchen dann ihre Philosophie, andere Menschen irgendwie schmackhaft zu machen. Dabei wird es immer verrückter. Es gibt 5 Hauptgruppen, die immer mehr Zulauf finden. Und ich stelle es dir einmal ganz kurz vor. Diese Verfechter sind normaler, als ihr exotischer Name vermuten lässt. Bei ihnen kommt einfach, ohne Punkt und Komma, alles auf den Tisch. Bäm! Ob Fisch, Fleisch, Eier, Milchprodukte, Gemüse, Obst, geht alles. Ganz entspannt. Aber pass auf, jetzt geht's los. Diese Spezies ist schon ein wenig mehr hochgeknüpft, wenn es um das Thema Essen geht. Bei ihnen kommt nichts auf den Teller, was man oder machen konnte. Oder auch nicht. Also es gibt kein Fleisch, es gibt kein Fisch. Dafür aber Lebensmittel, die von diesen Tieren produziert wurden. Zum Beispiel Joghurt, Quark, Eier. Schon ein bisschen speziell, aber noch relativ flexibel, die Vegetarier. Hier wird die ganze Sache Ernährung schon ein bisschen anstrengender. Mal eben spontan was essen gehen? Nee, nix da. Denn wo findet man schon ein Essen, was komplett frei von Fisch, Fleisch, Eiern oder Milchprodukten ist? Naja, nur Möhrchen knappen diese Freunde der Tierwelt aber auch nicht. Es gibt mittlerweile schon richtig leckere vegane Gerichte. Klick dich mal durch meine Videos, da habe ich auch ein paar vegane Rezepttipps. Die Kollegen brauchen wohl so die richtig große Ernährungsherausforderung. Hier fängt man am besten gar nicht erst an aufzuzählen, was alles nicht gegessen werden darf. Die Liste wäre vermutlich so lang wie die chinesische Mauer. Was gegessen werden darf, das ist schnell erklärt. Nämlich, pass auf, zum Beispiel Früchte, die sich selbstständig bereit erklärt haben, vom Baum zu fallen. Und der Grund? Nur das ist im Einklang mit der Natur. Deutlich gesünder wiederum ernähren sich die Paleo-Anhänger. Die wollen einfach mal so ein paar hundert Jahre Evolution vom Teller wischen und essen so wie unsere Steinzeit-Vorfahren. Das heißt viel Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Nüsse. Und wenn möglich roh und so wenig behandelt, wie es eben irgendwie geht. Immerhin tauschen die wenigstens ernährungstechnisch ihren Schlips gegen ein Bärenfell ein und essen so, als hätten sie das Wild eben noch selbst erlegt. Essen macht Spaß, sollte es zumindest. Und zwar jedem. Wir machen uns völlig verrückt mit dem Thema Ernährung, bräuchten aber nur ein paar einfache Leitplanken. Denn wir können alles essen, sollten aber ein klein wenig auf den richtigen Zeitpunkt achten. Und genau dafür habe ich auch die Ernährungsuhr entwickelt. Macht sich auch schick als Poster in deiner Küche. Findest du hier in meinem Shop. Klick mal auf dieses Logo hier. Und die Uhr tickt, deswegen solltest du dir vielleicht noch 1-2 weitere Videos anschauen, die dir helfen, gesund und leistungsstark und natürlich auch schlank zu bleiben. Oder zu werden. Klick hier unten auf das Kanallogo, wenn du diesen Kanal abonnieren möchtest. Dann komme ich regelmäßig zu dir nach Hause.
Ja, ihr könnt dann zu Hause mal weiter surfen. Ich fand das interessant, ja. Der sagt, Essen ist zur Religion geworden, ne? Und er sagt, wichtig ist doch, dass Essen Spaß macht. Und dann gibt er so ein paar Tipps. Wir leben ja zum Glück in einem freien Land, jeder kann machen, was er will. Wenn jemand Frutarier werden will, darf er das. Das ist auch nicht das Thema, sondern es ist immer dann schwierig, wenn es gesetzlich wird, wenn man das von anderen Leuten verlangt oder wenn man als Missionar durch die Gegend zieht und das möchte, dann wird es schwierig. Nochmal, ein freiwilliges Zölibat kann durchaus Sinn machen und man darf auch auf Alkohol verzichten und es ist gut, nicht zu rauchen. Und Fasten ist eine richtig gute geistliche Übung. Und es macht absolut Sinn, sich über Ernährung Gedanken zu machen, aber nicht, um Gunst oder Gnade bei Gott zu erwerben. Immer wenn Gesetzlichkeit die Gnade übertreffen soll, dann müssen wir hellhörig werden. Immer wenn Heiligung dem Heil dienen soll, müssen wir aufpassen. Ich habe das jetzt für Zölibat, Rauchen, Ernährung, Alkohol genommen, aber wir können das auch auf andere Dinge übertragen. Immer wenn irgendwas von dem Fundament der Gnade rutschen will, dann müssen wir hellhörig werden, zu jeder Zeit, weil wir können uns nicht selbst erlösen. Selbsterlösung durch Askese beleidigt sogar den Schöpfer, sagt jetzt Paulus. Denn Gott hat doch die guten Sachen geschaffen, die Speisen geschaffen. Jesus hat sogar gegenüber den Pharisäern einmal alle Speisen für rein erklärt, Markus 7,18. Gott hat die Ehe zwischen Mann und Frau geschaffen, die Geschlechtlichkeit und damit die Sexualität, die es zu feiern gilt. Und wenn wir das nicht tun, dann beleidigen wir im Grunde genommen dem Schöpfer. Deswegen gebührt dem Schöpfer Dank. Und deswegen kann ich mein Steak mit Dank genießen, weil Gott es geschaffen hat. Ohne Dankbarkeit geht das gar nicht, sagt Paulus. Da bekommt uns selbst Rohkost nicht. Wenn du vor deinem Rohkostteller sitzt und denkst dir, was ein Mist wieder heute, ja, dann bekommt ihr das nicht. Aber man kann ja auch für Rohkost dankbar sein. Und Paulus verstärkt jetzt in den letzten Versen diesen Gedanken. Nächste Folie. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir brauchen nichts davon abzulehnen, sondern dürfen es alles gebrauchen. Wenn wir es nur mit Dank aus der Hand Gottes empfangen. Denn durch das Wort Gottes und durch unser Dankgebet wird es rein und heilig. Ich feiere also meine Sexualität in der Ehe. Ich feiere das gute Essen, das gute Steak. Ich sage, alles ist von Gott geschaffen. Ich bin dankbar vor dem Herrn. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und natürlich weiß ich auch, jetzt kommt die andere Seite ins Spiel, dass es darum geht, auch die Schöpfung zu bewahren. Dass ich nicht einfach gedankenlos Raubbau mache mit der Natur und Dinge esse, von denen ich weiß, hier wird die Natur geschädigt oder hier werden Menschen ausgebeutet. Manchmal weiß man das ja. Und dann würde ich schon sagen, ja, dann sollten wir das nicht tun, weil wir dem Schöpfer ja ehren wollen und auch das Geschöpf, was in dem Fall ausgebeutet wird. Das gehört auch dazu. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Und nochmal, ich darf auch verzichten. Und jetzt, um alle Vegetarier, die ich eben verloren habe, wieder mit ins Boot zu holen. Römer 14, Vers 6. Wer besondere Regeln beachtet, tut es für den Herrn, für Christus. Auch wer alles isst, tut es für den Herrn. Denn er dankt ja Gott für das, was er isst. Das bin ich. Und auch wer nur Pflanzenkost isst, das bist vielleicht du, tut es für den Herrn und dankt Gott dafür. Entscheidend ist meine Haltung bei der Sache, die ich tue. Entscheidend ist die dankbare Haltung. Und die kommt jetzt interessanterweise beim Tischgebet zum Ausdruck. Und ich glaube nicht, dass es um eine magische Handlung geht, aber dass es in diesem Text tatsächlich um das Tischgebet, das Gebet vor dem Essen geht, da sind sich eigentlich alle Ausleger einig, weil das war eine absolut jüdische Praxis. Und darum geht es Paulus hier. Und das ist ja so eine Sache mit dem Tischgebet. Das wird immer ganz schnell zur Routine. Man rattert da was runter. Ja, eine leere Formel. Manche Christen verzichten mittlerweile schon ganz drauf. Ach, das stört ja irgendwie. Und ich möchte uns so zum Schluss dieser Predigt ja nochmal anfeuern heute Morgen. Nutz das Tischgebet. Hey, das ist super, das Tischgebet. Und deswegen hier 5 Tipps zum Tischgebet. Der erste. Stell dir vor, du sitzt an deinem Tisch und auf einmal fängst du dich an, mit Gott zu unterhalten, weil du nämlich ein Gebet sprichst. Ja, wie cool ist das denn? Das geht vor jedem Essen. Du kannst sofort mit Gott kommunizieren. Du trittst sofort in Beziehung zum Schöpfer. Das kann man sich doch nicht entgehen lassen, oder? Ja, ich kann Gott ihr essen, danke. Ja, du redest plötzlich mit ihm. Das ist doch super. Und wenn er dreimal am Tag ist, kannst du es dreimal machen. Ja, das kann man sich doch nicht entgehen lassen. Eine Möglichkeit, mit Gott, dem Herrn der Welt, zu sprechen. Zweitens, mach dir bewusst, dass Gott dich versorgt. Das, was da vor dir steht, das ist ein Geschenk des Herrn. Ja, sei dankbar für den Rohkostteller oder für das Steak oder für das Obst. Ja, weil es ist doch nicht selbstverständlich. Da können wir doch Gott dankbar für sein. Oder stell dir vor, was da auf unserem Tisch steht. 4 Käsesorten, 6 Marmeladensorten, 8 Brotsorten in Deutschland. Noch ein Spiegelei dabei. Das ist doch der Hammer. Da steht alles auf unserem Tisch, der bricht bald zusammen. Dafür können wir doch mal dankbar sein. Ja, und wo drückt man das aus? Im Tischgebet. Dann nutze die Möglichkeiten beim Tischgebet. Ja? Wenn man schon mal betet, dann kann man noch gleich mit für Merkel beten, ne? Weil die hat es ja nötig. Ja? Oder die Gemeinde, die hat es auch nötig. Ne? Oder für die Nachbarn und die Kranken. Man kann das kurz eben ausbauen. Es gibt die sogenannte Didache, die Christenlehre aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Eine ganz alte Schrift, gehört nicht zur Bibel, ne, aber danach wurde sie geschrieben. Und die gibt folgenden Tipp. Und zwar schlägt die vor, betet erst nach dem Essen. Ne? Dann seid ihr satt, ja? Habt da nicht so viel Stress. Und die sagt, wenn ihr aber gesättigt seid, danket also. Und dann geht's los. Wir danken dir, heiliger Vater, für deinen heiligen Namen, dessen Wohnung du in unsere Herzen bereitet hast. Du allmächtiger Herrscher hast alles erschaffen. Um deines Namens willen hast Speise und Trank gegeben, dem Menschen zum Genusse, damit sie dir danken. Uns aber hast du geschenkt eine geistige Speise, einen geistigen Trank und ewiges Leben durch deinen Knecht Jesus Christus. Gedenke, o Herr, deiner Gemeinde, dass du sie erlösest von allem Übel und sie vollkommen machest in deiner Liebe. Es soll kommen die Gnade und vergehen diese Welt. Hosanna dem Gotte Davids. Ist einer heilig, so soll er kommen. Ist er es nicht, so soll er sich bekehren. Maranatha. Amen. Ja, das war ein Tischgebet, wa? So ein bisschen länger im Original, kann man im Internet nachsuchen. Ja, Tipp an die ersten Christen im 1. Jahrhundert. Würde ich jetzt auch nicht jedes Mal so machen, aber ein guter Tipp. Noch Punkt 4, warum das Tischgebet gut ist. Ja? Werde kreativ, nutze witzige Tischgebete. Zum Beispiel, lieber Gott, lass deinen Segen über unsere Teller fegen. Ja? Macht gleich mehr Spaß. Ne? Oder das kürzeste Tischgebet der Welt, das kennt ihr, ne? Das ist dieses Augenzwinkern nach oben. Ne? Danke, Herr. Ne? Kannst du auch bei McDonald's machen, fällt es noch niemals auf. Ja? Und trotzdem ein Gebet, Kommunikation mit dem Schöpfer. Und lass auch deine Kinder beten. Feiere das Gebet mit deinen Kindern. Finde dafür gute Formen. Ich habe noch mal eine mitgebracht hier, noch mal ein kleines Video. Eine ganz besondere Form des Tischgebets. Brauchst du allerdings am Esstisch ein Schlagzeug. Können wir das mal eben sehen? Ja? Genau, das ist schon ein bisschen aufwendiger, aber ich fand es beeindruckend.
Klasse.
Ja, ist doch cool, ja? Das kannst du auch ohne Schlagzeug machen, ne? Am Essenstisch mit deinen Kindern. Alle guten Gaben, alles, was wir haben. Und ja, für dich und für mich ist der Tisch gedeckt. Konnte man nicht verstehen? Ja, okay. Ah, jetzt wisst ihr das. Ne? Das Tischgebet. Nicht als Zwang, feiere das Gebet, sondern aus tiefer Dankbarkeit. Nicht um Gott zu gefallen, sondern aus Dankbarkeit dem Herrn gegenüber. Und damit kannst du gleich heute Mittag anfangen. Auf den Punkt gebracht. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir das, was Gott geschaffen hat. Die natürliche Reaktion auf den Genuss von Gottes guten Gaben ist Dankbarkeit. Ja, da kann man viel falsch machen, aber man kann auch wahnsinnig viel richtig machen. Und deswegen gibt es ja das Erntedankfest, damit man daran erinnert wird. Der Prediger Salomo, der bringt dieses Gönn dir auf den Punkt in Prediger 9, Vers 7. Da sagt er zu den Leuten, die das lesen, also auch zu uns, darum iss dein Brot und trink dein Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest. Trag immer frisch gewaschene Kleider und sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Denn dieses Leben ist vergänglich und vergeblich. Denn das ist der Lohn für die Mühsal und Plage, die du hast unter der Sonne. Gönn dir. Gönn dir das, was Gott dir geschenkt hat. Gönn dir das, was Gott für dich geschaffen hat. Gönn dir seine Gnade. Und dazu gehört unbedingt das Abendmahl, das wir gleich feiern werden. Wir feiern mit Essen und Trinken die Gnade Gottes. Der Grund unserer Dankbarkeit, die Wurzel aller Dankbarkeit, dass Jesus für uns gestorben ist, uns gerettet hat, dass Gott uns mit sich versöhnt und wir vor ihm leben und weben können, als seine Kinder, in tiefer Dankbarkeit. Und wir wollen das jetzt feiern, indem wir drei Lieder miteinander singen. Und ich möchte euch bitten, lasst uns dazu aufstehen, lasst uns erst eine Minute der Stille haben, wo wir noch mal kurz reflektieren und dann bitte ich die Band mit uns ins erste Lied einzusteigen und das mündet dann zum Abendmahl als den Wurzel, als den Grund unserer Dankbarkeit. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.